Wir wollen miteinander beten. Jesus, wir danken dir, weil du lebst. Dein Name verbindet uns in eine Gemeinschaft. Du hast uns unsere Sünden vergeben und dein Leben geschenkt. Du gibst unserer Seele große Kraft. Hilf uns, dass wir nicht für uns alleine leben, sondern für dich und jeder an seinem Platz Licht und Salz sein kann. Wenn wir jetzt in eine Kriegssituation hineingekommen sind und viele nicht mehr wissen, wo aus und ein, da bitten wir dich um Leitung und um den Durchblick und um die Klarheit deines Geistes. Wir bitten um Buße und Glauben, Umkehr und Öffnung für dein Wort und dein Evangelium in aller Welt. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, der Text für die heutige Bibelstunde steht im 1. Johannesbrief im 2. Kapitel, Vers 22 bis 23. 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 22 bis 23. Dort schreibt Johannes: Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist der Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Messias ist? Das ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. In diesen Tagen sind viele Menschen zutiefst bewegt und aufgewühlt im Blick auf den Krieg. Und einer der Aspekte darin ist die Frage, ja, beide Teile beten jetzt. Präsident Bush hat zu einem Gebetstag heute aufgerufen in der ganzen Welt, dass der gerechte Krieg zum Siege führe. Und Präsident Saddam Hussein hat zu seinem Gebetsfeldzug aufgerufen, damit doch Allah die Teufel, die Ungläubigen besiegen möchte und der heilige Krieg im Islam zu seinem Ziel komme. Es geht hier um die Frage nach der Wahrheit der Religionen. Sie ist neu aufgebrochen. Wobei man allerdings gleich vor Augen halten sollte, dass Saddam Hussein selber nicht nur liberal, sondern beinahe ein Atheist ist und nur jetzt um der Propaganda willen sich als gläubiger Muslim gebärdet. Aber unabhängig davon, was seine eigene Glaubensstellung im Islam ist, ist es ihm gelungen, die Massen der Muslims in der gesamten Welt aufzuwiegeln, sodass eine Erregung durch die Muslims geht. Sie haben ja nun über 1 Milliarde erreicht, wahrscheinlich 1,1 Milliarden, sodass ein heiliger Krieg entbrannt ist zwischen Muslims und Christen, den keiner will und keiner gesucht hat und den keiner wünscht. Deshalb ist die Frage, die wir uns stellen müssen, wer ist Gott im Evangelium und wer ist Allah im Koran? Man kann natürlich in einer Bibelstunde solche großen Fragen nicht erschöpfend behandeln, aber man kann doch einige Linien geben, die wir zum Teil schon wissen, wie der Bibeltext sagte. Johannes schreibt: Ich habe euch nicht geschrieben, als wenn ihr die Wahrheit nicht wissen würdet, ihr wisst sie. Und deshalb kann er von der Wahrheit her auch sagen, wer ist der Lügner? Wer ist unser Gott? Nun, wir wissen es. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Wie sollen wir das darstellen in 10 Minuten? Ganz einfach sagen wir doch, das ist unser Vater und das ist unser Retter und das ist unser Leben. Oder noch einfacher, mein Vater, mein Retter und mein Tröster und mein Leben. Wir haben keinen fernen, großen, unbekannten Gott, vor dem man nur zittern muss und sich vor Furcht auf den Boden werfen, sondern wir haben einen nahen, persönlichen Gott, der sich aufs Allerengste mit uns verbindet. Wir wissen, unser Vater ist immer für uns da. Der nimmt uns ernst, der lässt uns nicht allein. Wie auch unsere Situation ist, wir können uns hundertprozentig auf ihn verlassen. Das ist unser Vater, der sich in einem ewig gültigen Bund an uns als Vater gebunden hat, selbst wenn wir verlorene Söhne und Töchter wären. Und unser Retter hat sich selbst geopfert. Nicht, weil wir gut wären, sondern weil wir böse sind von Natur aus. Und hat sich geopfert für die Verwerflichen. Welch eine Liebe hat unser Vater erzeigt, dass wir Gottes Kinder sollen heißen. Und der Geist kommt in uns und wohnt in uns oder will in uns hinein, wenn er noch nicht drin wäre. Er will Leben sein, er will Frucht sein, er will Liebe sein, er will Kraft sein, er ist der Tröster, der Rechtsanwalt, der Beistand. Wir haben einen persönlichen Gott. Wir sind über die Maßen reich. Wir haben persönlichen Kontakt zu unserem Gott. Und nun ist das Besondere, dass diese drei Personen, drei selbstständige Personen sind und jeder Gott im vollen Sinne des Wortes. Wie es im nizäanischen Glaubensbekenntnis heißt, dass Christus ist Gott von Gott, Licht von Licht, wahrer Gott von wahrem Gott, geboren und nicht geschaffen mit dem Vater in einem Wesen. Aber es sind eben nicht nur drei getrennte, selbstständige, gleichwertige und gleichberechtigte Personen, sondern sie stellen eine völlige Einheit dar. Das ist nicht mehr logisch, das ist geistlich. Man kann nicht sagen, drei Äpfel sind einer. Drei sind drei und einer ist einer. Aber es ist eben so, dass Jesus sagt, ich und der Vater sind eins. Und nicht ich und der Vater sind zwei. Und wir in Europa mit unserem rationalistischen Denken sind gewohnt zu sagen, ja, wir sprechen von drei Göttern. Eben nicht. Jesus spricht nie von drei Göttern. Er spricht von einem Gott in drei Personen. Er sagt, ich und der Vater sind eins. Der Vater ist in mir und ich im Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und im hohen priesterlichen Gebet spricht er, auf dass sie alle einsehen, gleich wie wir eines sind. Wir sind eins. Nicht nur eine seelische Verbundenheit und eine Vereinigung von getrennten Größen, sondern eine völlige Einheit, ein einziges Einssein, wie Maimonides es von Elohim und Jahwe sagte. Wir müssen also erkennen, dass unser Gott einer ist. Ich habe immer versucht, es darzustellen an der Demut Jesu Christi. Jesus hat sich ja nicht selbst verherrlicht, sondern hat den Vater verherrlicht. Er hat uns gelehrt zu beten, unser Vater im Himmel. Er hat nicht gesagt, wir sollen zu ihm beten. Er hat alle Ehre dem Vater gegeben. Der Sohn hat sich so gedemütigt und selbst entäußert, dass er sagte, der Sohn kann nichts von sich selber tun, alles was er den Vater tun sieht, das tut er auch. Und in gleicher Weise ist der Heilige Geist demütig, denn der Heilige Geist verherrlicht sich nicht selbst, sondern den Sohn. Und da sage ich immer zu den Brüdern von den Pfingstgruppen, wir sollten nicht so sehr die Gaben und die Begabungen herausstellen, sondern Jesus. Wir sollen nicht uns selber predigen und uns selber ins Licht stellen. Es geht nur um Jesus. Der Geist verherrlicht Jesus, Jesus allein. Und aus diesem Geheimnis heraus erkennen wir, dass wir einen demütigen Gott haben. Jesus sagte, lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Nur so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und weil Jesus den Vater verherrlicht hat, hat der Vater dem Sohn alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er wusste, der Sohn wird keine Revolution machen, da gibt es keinen Aufstand in der Dreieinigkeit, da gibt es keinen Streit, denn er hat sich völlig entäußert und geopfert für Sünder. Und deshalb hat der Sohn dem Geist die Autorität gegeben, die Gemeinde zu bauen, während er zu Rechten des Vaters sitzt. Es ist ein Geheimnis in der Dreieinigkeit, dass wir etwas lernen können von der Liebe, von der Demut, von der Sanftmut, von dem Frieden. Es gibt einen Ort, wo es keinen Streit gibt, auch nicht den Ansatz zum Streit. Das ist in unserem Gott, in der völligen Einheit der Dreieinigkeit. Wir werden eine Ewigkeit brauchen, um auch nur annähernd zu begreifen, wie groß und wie heilig und wie sanftmütig und wie gut und demütig unser Gott ist. Und da wir ja geschaffen werden nach dem Bilde unseres Gottes, werden wir gerade an den Eigenschaften unseres Vaters und des Sohnes und des Geistes erkennen, wie das Bild aussieht, in das wir gestaltet werden sollen. Denn er hat gebetet, auf dass sie alle eins seien, gleich wie wir, Vater, eines sind. Nun, wer ist Allah im Islam? Allah ist der große, unbekannte Gott, wie ein Supercomputer, der alles umfasst und alles kontrolliert. Er ist derjenige, der eine doppelte Prädestination ausübt, die einen zum Paradies und die anderen zur Hölle bestimmt. Er kann nie zur Rechenschaft gezogen werden. Er ist unbegreiflich, alles, was wir über ihn denken, ist mangelhaft. Er ist der nicht zu hinterfragende Gott, der in jeder Eigenschaft, die man über ihn aussagt, anders ist. Er ist kein persönlicher Gott. Al-Razali, der große Theologe, sagte einmal, der Theologe im Islam sagte einmal, Allah nahm einen großen Klumpen Lehm, brach ihn in zwei Stücke, formte aus dem einen Teil einen Menschen, guckte ihn an und sagte, was kümmert's mich, und warf ihn ins Paradies. Und formte aus dem anderen Teil einen Menschen und schaute ihn an und sagte, was kümmert's mich, und warf ihn in die Hölle. Allah im Islam ist ein unpersönlicher Gott und jede Aussage über ihn, etwa dass er Geist wäre, ist falsch oder mangelhaft. Niemand weiß, wer Allah ist. Deshalb wird er angebetet. Das Geheimnis dieses Allahs ist, dass er ein angebeteter Gott ist. Er wird 5-mal am Tag von Millionen von Muslims angebetet. In diesen Gebetszeiten, den 5 Gebetszeiten, morgens, bevor die Sonne aufgegangen ist, wenn man einen weißen Faden vom schwarzen unterscheiden kann, ist der Fachausdruck, ist die erste Gebetszeit, dann mittags, dann 3 Stunden Nachmittag, dann Sonnenuntergang und 2 Stunden nach Sonnenuntergang. Das sind 5-mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Gebet. Wie oft beten Sie am Tag? Eine Viertelstunde, 5 Minuten, länger, weniger? Die Christen werden keine Kraft haben, geistlich den Islam zu überwinden, wenn sie nicht mehr Gebetskraft haben. Wir werden vielleicht Buße tun müssen und unser Leben ordnen und mit Gebet durchziehen, dass die geistliche Leitung in unserem Leben viel realer wird, dass die Kraft Christi unser Leben gestaltet und nicht wir die Aktiven sind. Mit anderen Worten, ein Muslim wirft sich im Laufe seiner 5 Gebetszeiten 34 Mal zu Boden, bis er mit der Stirne den Boden berührt. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen einmal sich vor Gott auf den Boden geworfen hat. Wahrscheinlich nicht, weil das bei uns nicht hineinpasst. Aber wenn Sie das je einmal täten, Jesus hat es in Gethsemane getan, sich total ausgeliefert an den Willen des Vaters, dann begreifen Sie, ein Muslim ist kein freier Mensch mehr. Er ist ein Ausgelieferter, ein Hingegebener. Er bezeichnet sich als ein Sklave Gottes, als einer, der völlig unter dem Einfluss dieses Allahs steht und nicht mehr eine eigene Entscheidung fällen will. Er wird niemals in Anspruch nehmen, ein Kind Gottes zu sein. Das wäre islamisch gesehen eine Lästerung. Aber es ist eine Anbetung in einer Totalhingabe, die heutzutage viele Menschen in einem rationalistischen und gottlosen Europa tief beeindruckt. Es sind bereits über 50.000 Deutsche, die Moslems geworden sind, und über 200 amerikanische Soldaten, die den Islam angenommen haben, jetzt in Saudi-Arabien, weil sie von der Frömmigkeit der Moslems beeindruckt wurden. Es ist gar nicht so einfach, diese Frage zu erkennen und darzustellen. Wir müssen neu begreifen, Frömmigkeit rettet einen Menschen nicht. Wenn Frömmigkeit einen Menschen retten würde, dann wären alle Juden und alle Moslems und alle Hindus und alle Buddhisten gerettet. Jesus rettet. Frömmigkeit rettet nicht. Durch Gebet wird kein Mensch gerettet. Nur das Blut Jesu Christi macht mich rein von aller Sünde. Und so müssen wir neu begreifen, dass Frömmigkeit und Gebet im Islam, auch die Anbetung, noch lange nicht das Zeichen einer wahren Religiosität sind. Warum? Weil der Islam den Vater und den Sohn und den Heiligen Geist und die Dreieinigkeit mit Willen und systematisch und bewusst ablehnt. Der Vater wird abgelehnt, weil die Moslems denken, die Christen würden sagen, und ich bitte es zu entschuldigen, wenn ich es ausspreche, dass Gott mit Maria geschlafen hätte und von Maria biologisch ein Kind gezeugt hätte, Jesus. Sie können nicht geistlich denken, weil es keinen Heiligen Geist im Islam gibt. Deshalb müssen sie fleischlich denken und können nicht denken, dass Gott ein geistlicher Vater ist. Das bedeutet aber, im Islam gibt es keinen nahen und keinen persönlichen Gott. Kein Moslem hat persönlichen Kontakt zu Gott. Wenn Sie Christ sind, bewusster Christ, dann beten Sie, dann reden Sie mit Ihrem Vater, dann haben Sie ein rotes Telefon. Kein Moslem hat ein rotes Telefon. Er hat keinen Vater. Die Idee des Vaters oder der Gedanke des nahen persönlichen Gottes ist absolut nicht vorhanden im Islam. Die Sufis, die Mystiker probieren das, und Professor Schimmel hat ein Buch darüber geschrieben, aber das ist eigentlich schon bereits etwas, was nicht mehr aus dem Islam kommt, sondern in den Islam hinein von anderen Religionen gekommen ist. Und dann der andere Punkt, der Islam lehnt den Sohn Gottes ab. Es steht 23 Mal im Koran, dass Gott, Allah, keinen Sohn habe, keinen Sohn haben könne, keinen Sohn haben werde, es ihm nicht zustehe, und in 1000 Variationen wird dieses Thema dargestellt. Satan sei es persönlich gewesen, der diese Urlüge erfunden hätte, dass Gott einen Sohn hätte, und alle Christen seien Menschen, die zu Medien rennen, zu Verkündigern, die satanischem Einfluss sich öffneten und die nun glauben, Gott habe einen Sohn. Das ist die Urlüge, die der Islam als Sünde wider den Heiligen Geist darstellt, im Sinne der Sünde wider den Heiligen Geist, die nie vergeben werden kann. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben nicht. Deshalb, weil der Islam den Sohn ablehnt in jeder Form, hat der Islam kein Leben und keine Vergebung. Zwar gibt es über 90 Verse im Koran, die über Jesus Christus reden. Es gibt eine Christologie des Islam. Man könnte stundenlang darüber reden, was Moslems von Jesus glauben. Sie glauben beinahe alles. dass er von der Jungfrau Maria geboren wurde, dass er gewaltige Wunder tat, dass er heilen konnte, dass er Tote auferweckte, dass er das Gesetz ändern konnte, dass er den Jüngern einen Tisch in der Wüste deckte, dass er aufgefahren ist gen Himmel, dass er bei Gott ist. All das ist das. Der lebendige Christus ist ein islamisches Dogma und die Geburt von der Jungfrau Maria ebenso. Aber unter keinen Umständen, dass er göttlicher Natur ist und noch weniger, dass er gekreuzigt wurde. Hier kommt genau der Text zum Tragen, den Johannes schon 600 Jahre vorher sagte: Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der da leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Widerchrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Und wer den Sohn bekennt, der hat auch den Vater. Wir müssen uns immer wieder ins Wort Gottes hineinbegeben, um die Maßstäbe zu bekommen für die Wahrheit der Religion. Es steht nicht uns zu urteilen oder zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern wir müssen hören, was der Geist durchs Wort sagt. Dann erkennen wir, dass der Islam eine antichristliche Großmacht geworden ist, weil er eine nachchristliche Religion ist und sich mit Jesus auseinandersetzte, 80% unseres Glaubens angenommen hat, aber die entscheidenden 20% ablehnte. Die Sohnschaft und das Kreuz. Kein Muslim hat Vergebung seiner Sünden. Das müsste uns eigentlich vom Stuhl hochreißen und uns Bewegung setzen auf die vielen Türken und Moslems hin, die wir kennen. Kein Muslim hat Vergebung seiner Sünden. Zwar steht 113 Mal im Koran, dass Gott ein Vergebender ist, aber keiner weiß, ob er ihm vergibt. Das ist nur ein Name, ein Programm, eine Hoffnung, aber kein Verb, keine Tatsache, keine Zusicherung. Es gibt im Koran keine Gewissheit der Vergebung der Sünde, nur die Hoffnung, dass Allah vielleicht, wenn er will oder wenn er nicht will, vergibt. Und das Letzte in diesem Zusammenhang ist, Allah ist kein Geist. Der Heilige Geist im Islam ist der Engel Gabriel, der Maria und Mohammed die Nachrichten und die Botschaften Gottes überbracht haben soll. Aber das bedeutet, wenn der Heilige Geist ein geschaffener Engel ist, dann ist er nicht Gott in Person, dann ist er nicht der Geist, der in Gott ist und aus Gott kam und der Gott selber ist, weder der Geist Christi noch der Geist des Vaters, sondern ein geschaffener Geist wie Engel und Dämonen, wie Satan, eben einer der Geister Gottes. Jeder, der geistlich von ihnen denken kann, weiß dann sofort alles. Es gibt keinen Heiligen Geist im Islam. Es gibt deshalb auch keine Früchte des Geistes im Islam, sondern nur Früchte des Fleisches. Und dann wundert man sich nicht über das, was man hört, sondern weiß Bescheid und wird barmherzig und demütig, gerade auch denen gegenüber, die meinen, eine bessere Religion zu haben als wir. Sie haben kein ewiges Leben in sich. Mohammed selber, nach islamischem Glauben, ist tot. Mohammed selber, seine Gebeine liegen in Medina. Und das bedeutet, das Grab Mohammeds ist voll, das Grab Jesu ist leer, Christus ist auferstanden. Wir haben einen lebendigen Heiland und die Religion Jesu ist eine lebendige Religion, sie gibt Leben. Die Religion Mohammeds ist eine tote Religion und sie führt in den Tod, in den geistlichen Tod. Alle Moslems, wenn sie den Namen Mohammeds aussprechen müssen, müssen sie sagen, Sallallahu alaihi wasallam, das heißt, Allah möge über ihn beten und ihm Frieden geben. Denn Mohammed ist noch nicht im Paradies. Er ist im Zwischenzustand und wartet auf das Gericht. Das bedeutet, Mohammed ist noch nicht gerettet. Alle Moslems müssen beten, dass er gerettet wird. Worauf ein führender Moslem sagt, ja Moment mal, wenn der noch nicht gerettet ist, was ist dann mit uns los? Dann geht es ja uns noch viel schlechter. Das war dann die Ursache, dass er eine andere Gnade suchte. Noch weniger ist im Islam der Gedanke denkbar, dass Gott eine Dreieinigkeit ist. Es heißt im islamischen Glaubensbekenntnis, es gibt keinen Gott außer Allah, Mohammed ist sein Prophet. Die Möglichkeit der Dreieinigkeit ist absolut undenkbar. Und das steht auch wörtlich mehrere Male im Koran. Dazu kommt es, dass einer der 99 schönsten Namen Allahs im Islam der Hochmütige und der Stolze ist. Das ist ein Name Allahs im Islam. Wie groß ist der Unterschied? Es würde ständig Streit geben, wenn es eine Dreieinigkeit gäbe im Islam. Da würde einer den anderen umbringen und Revolution machen. Da kann nur ein einziger regieren, eben Allah. Und das bedeutet, dass die Dreieinigkeit nur existieren kann, weil Jesus demütig ist und sanftmütig. Während im Islam der Name Allahs, einer der Namen Allahs, der Hochmütige ist. Nun, wir müssen es noch schärfer sagen, der Islam brachte eine Anbetungsreligion, die in Wirklichkeit eine Gesetzesreligion ist. Die Moslems beten Allah ja aus einem ganz bestimmten Grunde an, dass sie nämlich Vergebung ihrer Sünden bekommen. Jedes Mal, wenn sie ihn anbeten, ist eine Sünde ausgewischt. Insofern ist der Islam eine Gesetzesreligion, in der die guten Taten die bösen aufwiegen oder auswischen. Aber das ist nun der Punkt, wo Paulus im Galaterbrief, Kapitel 1, Vers 8, ein ganz scharfes Wort sagte. Und wir müssen uns unter diese Worte neu stellen in dieser Auseinandersetzung mit den Geistern. Wenn, selbst wenn ein Engel vom Himmel käme oder wenn wir selber ein anderes Evangelium verkündigten, als was wir verkündigt haben, der sei verflucht. Nun, wir müssen klar sagen, Paulus verflucht nicht die Moslems, sondern den Geist, der den Islam verursachte. Paulus sagte, nachdem Jesus die Botschaft der Gnade gebracht hat, ist jeder Rückfall in die Gesetzlichkeit ein Fluch. Wir bleiben in der Gnade des dreieinigen Gottes und fallen nicht zurück in eine Gesetzesreligion, als wenn wir durch unsere eigene Anstrengung und Frömmigkeit uns erlösen könnten. Das bedeutet nämlich, ein Gesetz braucht einen Executor, was sagt man denn in Deutsch? Einen, der das Gesetz durchführt. Der braucht eine Exekutive. Der braucht jemanden, der in der Lage ist, das Gesetz zu bewachen und durchzuführen. Er braucht eine Staatsmacht. Und deshalb kann der Islam gar nicht anders als den Religionsstaat zum Ziele haben. Das haben die meisten Leute in Europa noch nicht begriffen, dass es im Islam nicht um religiöse Gefühle geht, sondern um den Staat. Es geht immer um den Religionsstaat, um den islamischen Staat. Deshalb ist Mission auch verboten, weil es immer als ein Angriff auf den Religionsstaat angesehen wird. Und deshalb kommen Missionare ins Gefängnis oder kriegen kein Visum oder was alles da möglich ist. Oder sollen Konvertiten getötet werden von Staats wegen, weil Mission oder Abfall vom Islam ein Staatsverbrechen ist. Der Islam ist keine Religion, wenn man es überspitzt sagen will, sondern ein Staat. Es geht hier um ein völlig anderes Denken als bei uns. Es geht nicht um geistliche Belange, sondern es geht um den Staat. Und deshalb ist der Heilige Krieg die letzte Konsequenz dieses Staates, der durchgeführt wird, um den Staat zu stützen und die Ungläubigen abzuwehren. Jetzt wissen Sie, warum eine Milliarde Muslim in den Heiligen Krieg sich immer mehr hineinsteigert, um sich gegen die Ungläubigen, die sagen, es gäbe drei Götter und einer davon sei gekreuzigt, abzuwehren. Wir haben wahrscheinlich noch nie in der Geschichte eine solche Aufwallung gehabt von muslimischen Massen durch mit Hilfe von Radio und Fernsehen und Nachrichten wie jetzt. So dass wir sagen müssen, wir stehen vor einem Angriff der antichristlichen Großmacht des Islam. Diese Welle hat seit dem Yom Kippur-Krieg 1973 begonnen und hat jetzt durch diesen Golfkrieg eine ungeheure Vitalität bekommen. Ich komme gerade zurück von Nigerien und Ghana und habe in der Zeitung dort gelesen, dass 56% der Bevölkerung von Nigerien Saddam Hussein unterstützen und 35% Bush. Nun, wir unterstützen weder Bush noch Saddam Hussein, sondern wir gehören zu Jesus, dass es kein falsches Verständnis gibt. Aber das bedeutet, die Muslims in Nigerien stehen geschlossen hinter der islamischen Macht, während die Christen geteilt sind und nur ein Teil sich auf die Seite der christlichen Macht stellt. Oder in Indonesien, als wir dort im November waren, Oktober, November, war gerade eine Umfrage gestartet worden, wer sind die beliebtesten Persönlichkeiten Indonesiens. Nun, da kam als erstes der Staatspräsident und dann der Erziehungsminister, seltsamerweise der Erziehungsminister. Und dann kamen noch etliche andere, dann kam unter anderem der Redakteur der großen Zeitschrift, 300.000 Auflage, und Nummer 11 war Mohammed. Jetzt ging ein Erdbeben durch das Land. Mohammed im größten islamischen Land der Erde ist nur der 11. Geliebteste. Da muss doch Fälschung vorliegen, da muss doch etwas nicht stimmen. Auf Umzüge, Demonstrationen, Reden, die Zeitung, das Magazin wurde verboten, der Mann wurde verurteilt, ein Gesetz wurde erlassen, dass jedes Gespräch, negative Gespräch über Mohammed, Buddha und Jesus verboten ist. Es kann gar nicht sein, dass Mohammed nur der 11. ist. Er muss unter allen Umständen der 1. sein. Der Aufbruch war vorbereitet. Bangladesch, der Flugplatz wurde geschlossen, als amerikanische Maschinen landen wollten. Das Land hat sich zum heiligen Krieg gerüstet. Oder Pakistan, dort melden sich tausende Freiwillige zum Kampf im heiligen Krieg für Saddam Hussein. Übrigens genauso wie in der irakischen Botschaft in Moskau sich tausende eingetragen haben, um dem Irak beizustehen. Wir müssen erkennen, dass wir in einem Aufbruch, mittendrin in einem Aufbruch stehen, der viel weiter und tiefer geht, als wir hier in Europa sehen und erkennen. Das bedeutet, dass der Hass gegen die Christen wächst, dass der Hass gegen die Missionen massiver wird und dass vor allem die Konvertiten, die ehemaligen Moslems, die Christen geworden sind, jetzt in der Schusslinie sind. Wir kriegen jetzt seit einem Jahr, halben Jahr immer mehr Nachrichten von Märtyrern, die um Jesu Willen getötet worden sind. Gerade jetzt in Nigerien hatte ich einen Mann kennengelernt, der einen Konvertiten besuchte, ein führender Moslem, der Christ geworden ist. Die Moslems haben ihm den Unterleib mit Pfeilen voller Widerhaken zerstochen. Er wurde dann zusammengenäht und man hoffte, er würde noch einmal gesund werden. Aber als unser Bruder, der ihn besuchte, ankam, war er bereits tot. Aber sein Tod hatte noch eine Wirkung, die weit reichen wird. Er hat nämlich seine Mutter gebeten, dass sie doch seine Feinde besuchen möge und ihnen sagen möge, dass er ihnen vergeben hätte und eine Rache nicht in Frage kommen würde und dass sie ihre Zaubereien aufgeben sollten. Er wusste nicht, dass seine Mutter diese beiden Feinde bereits hergeholt hatte und sie händeringend bat, sie möchten doch den Bann von ihrem Sohn nehmen. Und die hörten hinter einer Matte, was der Sterbende zu seiner Mutter sagte, und waren so erschüttert von dieser Vergebungsbereitschaft und der Racheüberwindung, dass als der Bruder ankam und ihm, um ihn ins Krankenhaus abzuholen, sie zu ihm sagten, kannst du uns helfen zu verstehen, was das für eine Religion ist, die den Feind liebt und dem Feind vergibt und über den Tod hinaus die Rache stillt.
Jetzt sind das zwei muslimische Führer in Nordnigerien, die mit ihren Moscheen sich dem Evangelium geöffnet haben, weil einer völlig vergeben hat. Oder in Ägypten haben wir einen Fall kennengelernt, das war ein Metzgermeister, der Christ wurde, und er hat eigentlich das Evangelium nur durch Bücher kennengelernt und hat keine Gemeinde oder Gemeinschaft gehabt und hat seiner Frau mitgeteilt, dass er Christ geworden war. Die hat ihm eine kurze Bedenkzeit gegeben und sich von ihm scheiden lassen. In diesem Falle, das ist der einzige Fall, wo eine muslimische Frau sich von einem ehemaligen Muslim scheiden lassen kann, sonst kann nur der Muslim sich von der Frau scheiden, aber nicht umgekehrt. Er wurde enterbt von seiner Familie und musste unterschreiben. Sein Auto wurde ihm von seiner eigenen Familie abgeluchst. Er musste unterschreiben, dass er auf alles verzichtete. Als die Gefängniswärter feststellten, dass er von seiner Sippe verlassen wurde und niemand mehr hinter ihm stand, haben sie ihn geplagt und gefoltert, und er hat durchgehalten. Als er todkrank wurde als Folgen von der Folter, sagten sie ihm, komm doch, sprich einen Satz und du kannst raus. Sag lediglich, es gibt keinen Gott außer Allah und Mohammed ist sein Prophet, dann bringen wir dich ins Krankenhaus und du wirst gesund gepflegt. Er sagte nur noch, Vater unser, im Himmel dein Name werde geheiligt. Sie ließen ihn dann, und als er im Sterben lag, haben sie die anderen Mitgefangenen, den Wärter, gerufen und gesagt, tu doch was, ihr werdet doch schuldig, ihr wisst doch genau, dass der Mann kein Verbrecher ist. Und der Wärter kam rein und sagte zu ihm, los, sag das islamische Glaubensbekenntnis und wir tun alles. Und er starb mit diesem Wort auf den Lippen, unser Vater im Himmel. Der heilige Krieg ist viel mehr im Gange, als wir wissen. Nicht bei uns, sondern inmitten der islamischen Länder. Und es geht uns nicht darum, ein Feindbild aufzubauen, wie heute jetzt in den Zeitungen überall geschrieben wird, dass die Christen meinten, jetzt im Islam die andere Kraft aufdarstellen zu müssen, gegen die die Weltbevölkerung sich stellen müssen, nachdem der Kommunismus zerbrochen sei. Nein, der Islam stellt uns als Feinde dar. Das ist Nonsens, was die Friedensbewegungen da schreiben. Im Koran steht, die Christen sind die Besten der Feinde der Moslems, denn sie besitzen Freundlichkeit und Gütigkeit und sind nicht stolz. Wir werden als die Besten der Feinde der Moslems gewertet, und in einer Sure steht, die Christen sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, Allah schlage sie tot. Man möge doch nicht in einer falschen humanistischen Weise die Dinge beurteilen, wenn der Koran klare Dinge sagt. Das bedeutet aber nun, dass der wahre heilige Krieg im vollen Gange ist. Und der wahre heilige Krieg, von dem wir reden, ist geistlicher Natur. Wir sprechen von einer Bewegung des Heiligen Geistes in unserer Welt heute, die Personen verändert durch das Evangelium ohne Gewalt und ohne Waffen. Das ist für einen Muslim unverständlich. Der glaubt doch einfach nicht, wenn ein Missionar kommt oder jemand missionarisch tätig ist, dass das nur geistlich ist. Das kann er gar nicht glauben, weil er politisch und staatlich, fleischlich denkt. Deshalb ist ihm die Möglichkeit zu denken, dass es um einen geistlichen Kampf geht, nicht gegeben. Umso mehr freuen wir uns, dass wir von der Carmel-Mission her nun offene Türen haben, mitten in den islamischen Ländern. Und ich darf einfach bezeugen, was der Herr uns jetzt gegeben hat, Schulungen durchzuführen im letzten halben Jahr in Nordindien, in Bangladesch, Indonesien, Nigerien, Ghana, Tansanien, so dass der Herr uns ein flächendeckendes Verteilernetz über diese ganzen Länder geschenkt hat. Es sind über 1000 einheimische freiwillige Helfer und etwa 100 vollzeitliche Mitarbeiter. Was mir so eindrücklich war bei diesen Schulungen, war eine kleine Nebenerscheinung. die Gesänge dieser Männer und Frauen. Wenn die singen, da hat das Haus beinahe getrönt. Das sind Lobgesänge aus einer Tiefe heraus. Ja, die kriegt man nie wieder aus dem Ohr hinaus und nicht aus dem Unterbewusstsein und dem Herzen. In der Moschee wird nicht gesungen. Ich weiß nicht, ob Sie es wissen. Im Koran steht, Gott liebt die Fröhlichen, die Freudigen nicht, nur die Respektvollen. Wir haben einen völlig anderen Geist, der singt. Das Lob ist das Thema, das wir dem Vater und dem Sohn und dem Geist darbringen. Dass wir etwas werden zum Lob seiner herrlichen Gnade, ist das Geheimnis unseres Lebens. In der Moschee singt man nicht. Es gibt höchstens Fluchgebete oder Kriegsgesänge, um sich zu ermutigen. Nun, wir freuen uns von Herzen, dass wir bezeugen dürfen, dass mitten in der Welt des Islams heute eine Missionsbewegung durchgeht, die die Früchte der Gnade zeigt, dass es Hunderte und Tausende von Konvertiten gibt, die in den einzelnen Ländern zusammenkommen, Nordafrika und Nigerien, der Nahe Osten, Ägypten oder Israel oder auch Indien oder Bangladesch oder Indonesien. Wir könnten viele Dinge erzählen. Unter anderem dieser Krieg, dieser unzählige Krieg, in dem wir jetzt stehen, hat die Türen weit geöffnet, in den Irak natürlich und nach Saudi-Arabien. Wie denn? Ja, in den Irak gehen große Transporte mit Lebensmitteln. Und da hat der Herr es einigen eingegeben, dass sie große Mengen Bücher und Kassetten hineinstecken in diese Lebensmittelsendungen. Und der Mensch lebt ja nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht, sodass das Tonnen von Literatur sind, die jetzt im Irak verteilt werden. Genau dasselbe in Saudi-Arabien. Brüder in den USA, die sind Gläubigen. Von den vielen, die dort hineinfliegen, müssten wider ihren Willen sind manche Generale und Offiziere bewusste gläubige Tentmakers, Missionare. Sie haben eben nicht nur Munition mitgenommen, sondern große Mengen Literatur und Kassetten. Und so wird heute in Saudi-Arabien verteilt, was nie hätte verteilt werden können. Das wollen wir nicht so groß herausstellen, aber nur sagen, der wahre heilige Krieg läuft heute mehr als wir wissen. Ich möchte aber noch in dem Zusammenhang etwas anderes nennen, nämlich die Perestroika und die Rettungsversuche, um den Zusammenbruch des Kommunismus aufzuhalten mit diktatorischen Gewaltausbrüchen. Ich meine, wir haben natürlich alle Grund, dass wir danken, dass Deutschland ohne Krieg und Waffengewalt vereinigt wurde. Wir wundern uns, wie die Satellitenstaaten alle selbstständig werden wollen oder selbstständig geworden sind, Polen, Tschechoslowakei, Ungarn und so weiter, und wie die unterdrückten Völker völlige Freiheit wollen. Das ist alles interessant, aber das bewegt uns nicht so sehr wie das andere, dass es nun zu der Anerkennung der Kirchen in der USA, in der UdSSR gekommen ist, mindestens vorübergehend, dass die Religionsausübung legalisiert worden ist. Es gibt dort einen neuen Aufbruch und einen Frühling. Und für uns bedeutet das, dass die Post reingeht. Sie können so viele Bücher nach Russland schicken, wie Sie wollen. Die werden nicht kontrolliert. Bibeln und Bücher und Kassetten für Moslems. Es gibt ja 50 Millionen Moslems in Russland. Wir sind der Missionsorganisation Licht im Osten dankbar, dass sie für uns 7 Bücher übersetzt hat. Ein weiteres ist jetzt im Druck. 10 weitere Übersetzungen sind da. 3 Traktate werden gedruckt. Wir hätten 35.000 Bücher drucken können, aber wir zögerten. Es sind eben immer Finanzfragen da. Aber wenn wir zögern, dann schiebt manchmal der Herr ganz kräftig. Nämlich ein einziger Mann hat auf einen Schlag uns den gesamten Betrag von 21.000 Mark für die 35.000 Bücher geschickt, damit wir jetzt für Russland drucken. Dann haben wir es endlich begriffen, wir müssen. Es könnte sein, dass man nicht lange schicken kann. Man muss jetzt sofort schnell handeln. Man darf in gewissen Dingen nicht zögern. Jetzt haben wir die Bücher gedruckt, jetzt beten wir noch um die Portokosten, denn die sind noch höher. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass jetzt die Juden aus der UdSSR ausreisen dürfen. Sie wissen das ja, das hat eine heilsgeschichtliche Bedeutung ersten Ranges. Es sind 200.000 Juden gewesen, die im vergangenen Jahr herausgekommen sind. Man rechnet in diesem Jahr mit 400.000. Es sind insgesamt 2,5 Millionen Juden, die in der UdSSR leben. Es ist ein Exodus unwahrscheinlicher Größe und Stärke, der im Augenblick von Russland her nach Israel und in den Westen geht. Aber ich muss ehrlich sagen, obwohl mich das bewegt, das andere bewegt mich noch mehr. Unter diesen Juden gibt es viele Judenchristen. Und hier hat Jesus den orthodoxen Juden ein Schnippchen geschlagen. Denn letztes Jahr gab es ein Gesetz in Israel, dass jeder Jude, der Christ wird, kein Jude mehr sein kann. Es ist eines der antichristlichen Missionsgesetze in Israel, von denen wir jetzt 4 offiziell haben. Aber nun kommen so viele Juden, dass sie gar nicht mehr kontrollieren können, ob das Juden oder Judenchristen sind, sodass es Hunderte, wenn nicht vielleicht sogar Tausende von Judenchristen sind. Wir haben in Tiberias eine russischsprachige judenchristliche Gemeinde gefunden, wo 100 Judenchristen aus Russland zusammenkommen. Das bedeutet, dass die judenchristliche Gemeinde in Israel immens stark wächst. Allerdings, der Druck nimmt zu und die Verfolgung wird kommen und sie werden nicht mehr kaufen und verkaufen können. Und die Organisationen wie Yad LeAchim und die anderen sind da und versuchen, diese Leute zu lokalisieren und ihnen das Leben zur Hölle zu machen. Denn der Geist in Israel ist genauso antichristlich wie der Geist im Islam. Aber wir müssen erkennen, dass doch letztlich jetzt im politischen Gesehen sich alles um Israel dreht. Das bedeutet, dass wir doch näher am Kommen Jesu sind, als wir es wissen. Die Zusammenführung der Juden zu ihrer Bekehrung und zum Gericht steht näher, als wir es begreifen. Die USA versuchen, einen Balanceakt durchzuführen, Öl und Israel miteinander zu verbinden, den Arabern und den Juden zu dienen. Wie lange werden sie das noch können? Die neuesten Sätze, die Präsident Bush gesprochen hat, zielen auf einen Synkretismus ab, der versucht, allen Religionen gerecht zu werden und mehr dorthin tendiert, wohin die Freimaurer tendieren, eine Weltreligion zu schaffen, in der alle sich gegenseitig anerkennen, so wie auch Professor Küng es deutlich in Tübingen formuliert. Andererseits, die UdSSR stärkt den Irak gegen Israel. Und in Israel wird offen diskutiert, dass der Gog aus Magog kommen muss. Und es waren 30 Rabbiner, die nach Hebron pilgerten, um zu beten, dass der Einfall des Gog aus dem Norden verzögert würde, bis Israel mehr aufgebaut wäre, worauf das Religionsministerium öffentlich widersprach und sagte, nein, betet nicht, dass Gog aus Magog, das heißt im Hebräischen der Russe aus Russland, aufgehalten wird, sondern dass er bald komme, denn sonst kommt der Messias nicht. Die Fragen mit den endzeitlichen Ausrichtungen werden außerhalb des Christentums immer deutlicher diskutiert und wir sollten genau zuhören, was man in Israel dazu sagt und was man im Islam dazu sagt. Wir haben keine prophetische Begabung und wollen deshalb in die Richtung nicht weitersprechen, aber 3 Bibelworte zum Schluss ansetzen. Wenn das alles anfängt zu geschehen, so sehet auf und erhebet eure Häupter darum, dass sich eure Erlösung naht. Mir ist dieses Wort ganz neu geworden, das im Lukas 21, 28 steht. Wenn das alles anfängt zu geschehen. Nicht, wenn das alles geschieht oder fertig ist. Wenn das alles anfängt zu geschehen, so starrt nicht ins Television und in die Zeitung, sondern so seht auf, Kopf hoch, nach oben, dorthin sich orientieren, ins Wort hinein, sonst wird man depressiv oder in falsche Demonstrationen hineingeleitet. So seht auf und erhebet eure Häupter, darum, dass sich eure Erlösung naht. Oder das andere Wort aus Matthäus 24, Vers 14 ist mir eine Richtung geworden. Das Evangelium vom Reich wird verkündigt werden in der ganzen Welt zu einem Zeugnis über alle Völker und dann erst wird das Ende kommen. Das Eigenartige an diesem Satz ist, es heißt ja nicht das Evangelium von Christus oder nicht das Evangelium vom Heil oder das Evangelium von der Kirche, sondern das Evangelium vom Reich. Ja, wir müssen neu überlegen, dass es nicht bloß um die Gemeinschaft der Heiligen geht und um das Reich Gottes im engeren Sinne des Wortes, sondern das Reich im semitischen Sinne des Wortes heißt, der König besitzt alle und alles, alles gehört ihm. Er will, dass alle ihm zur Verfügung stehen und alle sich ihm öffnen. Der Anspruch Jesu Christi geht nicht nur auf die Heiligen in Eidlingen oder in Württemberg, sondern er legt sich darauf, dass alle Menschen in Deutschland, alle Menschen in Europa, alle Moslems sich dem Evangelium öffnen. Das Reich ist reich, das ist nicht unterernährt und unterentwickelt. Das Reich Gottes ist so reich, dass es alle umfassen will. Deshalb, das Evangelium vom Reich wird nicht nur den Christen verkündigt, sondern auch den Moslems. Jesus ist auch für alle Moslems gestorben. Der muss nicht nochmal extra für die Moslems ans Kreuz. Der hat auch ihre Sünden getragen, als er rief, es ist vollbracht. Die Frage ist nur, wer sagt es ihnen? Wer sagt es ihnen so, dass sie es vielleicht begreifen oder annehmen? Aber da steht ein Satz zu einem Zeugnis über sie. Nicht zu ihrer Rettung. Wenn sie es nicht hören wollen, wenn sie es ablehnen, wenn sie sich verstocken, wenn sie sich vorsätzlich verstocken, können wir ihnen nicht helfen. Jesus hätte gerne alle Juden ins Paradies getragen. Er konnte es nicht. Sie haben ihn gekreuzigt. Er hat zu einem Zeugnis über sie reden müssen. Deshalb, wir müssen das Evangelium heute den Moslems sagen. Und zwar das ganze Evangelium. Die Verantwortung darüber, was da herauskommt, müssen wir Jesus überlassen. Deshalb möchte ich schließen mit dem Wort aus Lukas 12, Vers 35 und 36. Lasset eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Sie wissen, was das heißt, die Lenden umgürtet. Das war beim Passamahl, dass sie dort fertig zur Flucht sein mussten, jederzeit bereit, den Besitz, den Wohlstand und alles zu verlassen und ausschließlich auf die Leitung Jesus vertrauen, sich ihm zur Verfügung stellen sollten. Auf das Stichwort, alles zu verlassen und ihm entgegenzueilen zu seinem Fest mit ihm. Und lasset eure Lichter brennen. Nicht nur so komische Funzel, wo man nie weiß, ob sie vollends ausgehen oder ob sie richtig brennen, sondern wirklich ein helles und klares Licht und seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Haben wir diese Sehnsucht, Jesus zu sehen? Warten wir auf Jesus? Oder auf was warten wir eigentlich? Warten wir auf Wohlstand, warten wir auf Frieden, warten wir auf Sicherheit, warten wir auf einen Urlaub oder auf was warten wir? Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten. Wir beten. Herr Jesus, wir danken dir, weil du lebst. Du bist der König. Wir verstehen dieses Durcheinander in der Welt nicht mehr, aber du übersiehst das. Und du hast eine Bahn gelegt. Du selber bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und nun danken wir dir, dass du uns eine klare Richtung gibst, dass wir durch dich zum Vater kommen in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir bitten dich für jeden und jede hier, dass sie in der völligen Kraft deines Evangeliums leben und erfahren, was das heißt, im Vater und im Sohn und im Heiligen Geiste zu sein, dass keiner allein ist, dass keiner hoffnungslos ist, dass keiner depressiv wird, sondern im Gegenteil, dass wir unsere Häupter erheben, wenn das alles geschieht, und unsere Lichter brennen lassen und ein mutiges und klares Zeugnis geben in die Hoffnungslosigkeit dieser Zeit hinein. In Sonderheit danken wir dir, dass auch heute unter Moslems und Juden das Evangelium immer klarer bezeugt werden kann, und bitten dich, dass alle, die zum ewigen Leben berufen sind, herauskommen und das Evangelium annehmen, dass ihr Leben verändert wird, dass sie in ihrer gesamten Existenz ein Zeugnis werden, selbst wenn es ins Martyrdom hineingeht. Herr, wir danken dir, dass du in uns Wohnung gemacht hast und uns in Bewegung gebracht hast, dass wir deine Zeugen sein dürfen. Lege deinen Segen auf ein jedes einzelne von uns, dass jeder zum Segen werde für viele. Amen. Ich wurde gebeten, noch einige Bücher anzusagen, die das angegebene Thema deutlicher darstellen. Draußen am Büchertisch liegen die Bücher. Eines heißt »Wer ist Allah im Islam?« Das kostet 5 Mark. Dann gibt es ein neues, das ist jetzt erst rausgekommen, »Islam und Okkultismus«. Das kostet nur 2 Mark. Und dann gibt es eine Kassette, die heißt »Der heilige Krieg im Islam in seinen 8 Entwicklungsstufen, wie er sich immer mehr intensiviert«. Es lohnt sich, diese Dinge anzuhören. Auch die Kassette kostet nur 5 Mark. Sollte jemand von Ihnen Interesse haben, die Fragen um Islam und Evangelium genauer kennenzulernen, so liegt draußen auf dem Tisch ein Blatt vom Seminar für orientalische Studien in Tübingen. Im Auftrage der Arbeitsgemeinschaft evangelikaler Missionen wird eine Rüstzeit durchgeführt zur Mission unter Moslems in Friedrichshafen am Bodensee Ende Juli, Anfang August 91. Wer Interesse hat und hier eine Aufgabe hat, möge doch wirklich das grundsätzlich überlegen, ob er nicht dazu von Jesus gerufen wird. Im Übrigen liegen draußen einige kleine Berge türkische Traktate auf. Wir wollen ja nicht nur von Mission reden, sondern Mission tun. Wer also einen Türken kennt oder einen Araber, möge doch etwas mitnehmen und weitergeben, damit wir sterben lernen, nicht innerlich, und andere leben. Bush sagte einmal, liebe Brüder, habt ihr auch Kniezittern, wenn ihr einen anderen fragt, hast du Vergebung deiner Sünden? Jedes Mal, wenn ich so einen Generaldirektor in Essen frage, ob er Vergebung seiner Sünden hat, zittern mir die Knie. Ich wünsche Ihnen alle ein gutes Kniezittern.